Ich stand in der Halle und wusste einfach, ich werde kein Leistungssportler. Leicht ist sie mir nicht gefallen. Insofern habe ich mich jetzt aus dieser Erfahrung heraus gefragt, wie war das für dich?
Es waren dann so Momente, wo ich mit meiner Tochter im Bett lag und sie ins Bett gebracht habe, mit meiner Größeren. Ja, dann doch mal angefangen habe, so ein Tränchen zu verdrücken und so gemerkt habe, was dann doch alles fehlt. Ne? Und es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du Profisportler bist, ob du Breitensportler bist. Das fällt dir immer schwer. Also deshalb kann ich das auch bei dir total nachempfinden, weil du ja zu super viel Herz da reinsteckst, dass ja im Endeffekt auch alles freiwillig ist, dass du irgendwie die Runden um den Platz läufst. Also dazu zwingt dich ja im ersten Moment keiner. Das Thema ist natürlich irgendwann zu meinem Beruf geworden. Deshalb ist natürlich für mich das irgendwann auch ein bisschen existenzieller geworden.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmach-Podcasts. Heute bin ich, Paul Schumacher, die jugendliche Komponente, Gartenlandschaftsbauer und Musiker, der Host für diese Folge. Die Leute, die uns schon ein bisschen länger folgen, die wissen immer, wenn ich so eine Folge anfange und begrüße, dann wird es ein bisschen experimentell. Und für heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, denn heute interviewt Paul mal Paul. Und zwar ist mein Gast kein geringerer als Paul Drucks, ehemaliger Handball-Nationalspieler, im letzten Jahr seine Karriere an den Nagel gehängt. Ja, herzlich willkommen heute hier.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du so total spontan und schnell zugesagt hast. Ich muss jetzt einmal für die Zuhörer sagen, ich habe mir deine Nummer über einen gemeinsamen Bekannten vom Berliner Handballverband organisiert und hätte niemals damit gerechnet, so schnell von dir eine Antwort zu kriegen. Insofern tausend Dank. Du bist gerade vom Kommentieren der Handball-WM aus Krefeld zurückgekommen und lass uns einmal mit den aktuellen Sachen einsteigen. Dänemark ist zum dritten Mal in Folge, wenn ich das richtig recherchiert habe, Weltmeister geworden. Zum vierten Mal schon. Es wird historisch. Das eine jagt sich nach dem anderen. Die Deutschen im Viertelfinale gegen Portugal raus. Ich weiß, du hast jetzt viel drüber geredet, aber willst du unseren ZuhörerInnen bitte auch nochmal einen kleinen Abriss geben? Warum?
Dass Dänemark Weltmeister geworden ist, war jetzt tatsächlich, darf man sagen, wenig überraschend. Ich glaube, okay, Damit haben alle Experten wirklich gerechnet und die Plätze 2 und 3 waren dann so ein bisschen mehr in dem Lostopf drin. Und vor allem die Dominanz, glaube ich, mit welcher Selbstsicherheit und auch Kontinuität sie dieses Turnier bestritten haben, muss man ganz ehrlich sagen, da waren sie vielen, vielen Mannschaften ganz weit voraus. Leider natürlich auch ein bisschen der deutschen Mannschaft. Da haben wir ja, obwohl ich auch die anderen Spiele vermehrt kommentiert habe und da wirklich einen guten Überblick hatte über alle Mannschaften, natürlich auch mit den Deutschen mitgefiebert. Und wir hatten ja so ein bisschen auf den dritten Platz geschielt, weil wir gesagt haben, sie hätten im Halbfinale gegen Dänemark wahrscheinlich keine Chance gehabt, aber zumindest dann im Spielplatz 3. Haben aber leider im Viertelfinale gegen die Portugiesen verloren, was echt ein bisschen schade war, weil das nicht hätte sein müssen.
Es wurde jetzt gesagt, es hatte viel mit Verletzungen zu tun. Die Deutschen konnten nicht so ganz ihre Leistung abrufen. Ich habe einmal so ein bisschen in die Statistiken geguckt. Also der beste Däne hat wohl 74 Tore im gesamten Turnier geworfen. Matthias Gidsell. Alter, was eine Leistung. Wenn man davon ausgeht, dass so eine WM ungefähr 10 Spiele hat oder so, dann hat der Kollege 7,5 Tore pro Spiel geworfen. Absolut absurd. War das auch für dich so einer, der aus dem Turnier herausgestochen hat?
Ja, also der war definitiv der absolut verdiente MVP. Ich hätte sogar noch Emil Nielsen, der Torhüter von den Dänen, den hätte ich auch gerne auf der MVP-Position gesehen, weil er wirklich auch über das ganze Turnier echt überragend gespielt hat. Nur leider werden die Torhüter ja meistens nicht zum MVP gewählt. Finde ich persönlich auch manchmal ein bisschen schade. Gab tatsächlich in der Historie erst einen Torhüter, der es geschafft hatte. Thierry Omer, damals von den Franzosen. Aber du hast es gesagt, der war überragend. Und gerade diese Schnelligkeit und auch Frische im Kopf, die hat uns in der deutschen Mannschaft im Angriff so ein bisschen gefehlt.
Wenn man sich jetzt so die ersten drei anguckt, ne, also Dänemark, Kroatien, Frankreich, dann sind ja tatsächlich eigentlich nur die Portugiesen auf dem vierten Platz wirklich mal was Überraschendes in dieser Riege da oben. Was mich jetzt total interessieren würde, du während deiner aktiven Karriere warst auch mal Kapitän der Nationalmannschaft, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Echt?
Nein?
Zumindest weiß ich nichts davon, ne?
Gut, dann stelle ich dir die Frage hypothetisch. Wärst du Kapitän der Nationalsieben gewesen? Was hättest du der Truppe jetzt nach so einem Ausscheiden im Viertelfinale an mutmachenden Sachen mit auf den Weg gegeben? Was wäre jetzt für dich auch als ehemaliger Leistungssportler, jetzt erst seit kurzem, aber was wäre für dich wichtig gewesen nach so einem Turnier, um das jetzt zu verarbeiten? Was müsstest du da hören?
Boah, schwierig zu sagen, weil ja eigentlich jeder, der in der Nationalmannschaft spielt, auch nicht ohne Grund da ist. Das heißt, auch einen Grund Selbstvertrauen mit sich bringen sollte und auch mit vielen Niederlagen schon umgegangen ist. Sonst kommt man ja nicht dahin. Nichtsdestotrotz ist der Druck, der gerade bei so einem Turnier in Deutschland oder mit dem deutschen Publikum auf dich einwirkt, natürlich nochmal ein größerer. Und ich glaube, so eine Niederlage mit einem Tor ist dann natürlich besonders bitter. Ich glaube, ich würde so argumentieren, dass du auch Dinge richtig gemacht hast, also auch mehr Dinge richtig gemacht hast, als es vielleicht scheint, und natürlich auch Verbesserungspotenzial hat. So ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Nichtsdestotrotz finde ich, gibt es auch gute Dinge, auf denen man aufbauen kann, und man muss jetzt nicht alles in Frage stellen. Und ich glaube, so wäre mein Ansatz, quasi an den Dingen zu arbeiten, aber jetzt nicht gänzlich das ganze Konzept über den Haufen zu werfen.
Wenn die Mannschaft nicht so ganz performt, dann sucht man immer relativ schnell, so auch vom Verband her und so, die Schuld beim Trainer. Alfred Gislason ist ja momentan noch Bundestrainer. Siehst du ihn da auch weiter Bundestrainer sein? Ich habe jetzt aus verschiedenen Ecken gehört, dass vielleicht auch aus Berlin und gerade auch von den Füchsen es da durchaus Interessenten gäbe. Ich sage jetzt nicht, dass es Bob, doch, es ist Bob Hanning. Ist der wirklich im Gespräch, Bundestrainer zu werden?
Nee, das würde ich nicht sagen. Der hat tatsächlich ja ganz aktuell sogar bei den Italienern unterschrieben und hat sich tatsächlich das nochmal zur Aufgabe gemacht, nicht nur italienischen Wein zu trinken, den er natürlich gerne genießt. Soll dir übrigens auch ganz herzliche Grüße bestellen, das darf ich jetzt auch mal hier sagen, sondern da auch zu coachen. Und um auf deine eigentliche Frage ja zurückzukommen, glaube ich grundsätzlich schon, weil sie ja auch im Sommer sehr, sehr viel richtig gemacht haben, wo sie Silber gewonnen haben. Aber klar, ich meine, Viertelfinale klingt jetzt erstmal nicht schlecht, wenn du aber dir die Spielweise angeguckt hast und auch die Art und Weise, wie wir ja teilweise verloren haben oder auch enge Spiele hatten, finde ich, gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, und das schließt den Trainer natürlich auch mit ein. Da müssen sie gemeinsam als gesamtes Team, das sind ja nicht nur die Spieler, die auf der Platte stehen, sondern Trainer, Co-Trainer etc., eine Lösung finden und da weiter dran arbeiten.
Bist du persönlich immer noch nah am Team? Also war das jetzt so, dass du während der WM auch noch mit ehemaligen Mannschaftskollegen jetzt wirklich Kontakt hattest, oder bist du jetzt schon auch außen vor bei dem ganzen Zirkus?
Nee, ich hatte tatsächlich sogar Kontakt. Klar, gerade mit Nils Lichtlein hier von uns, von den Füchsen, habe ich immer mal wieder hin und her geschrieben und ihm natürlich auch vorher im Vorhinein viel Glück gewünscht und dann zwischendurch ja mal gehört, wollte aber jetzt auch nicht unbedingt nerven. Man weiß ja selbst, wie viel man da um die Ohren hat, und dass es auch manchmal ganz schön ist, wenn das Handy nicht klingelt. Und die Jungs haben, glaube ich, auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bei so Turnieren, was ja auch schön ist. Aber ich bin jetzt tatsächlich, auch wenn es nur ein paar Monate her sind, natürlich auch schon so ein bisschen raus. Das merkt man ganz klar.
Was war für dich, würdest du sagen, so die größte Herausforderung, als sich für dich abgezeichnet hat, dass du dem Leistungssport jetzt den Rücken kehren wirst? Also gab es da für dich, ich kann das vielleicht einmal kurz für mich beschreiben und vor allem auch für alle Zuhörenden da draußen. Ich durfte zusammen, während wir beide noch ein bisschen grün hinter den Ohren waren, ich wahrscheinlich noch eher als du. Du warst schon damals, als du nach Berlin gekommen bist, für uns alle sowas wie das goldene Kind. Für mich war das so, ich stand damals wirklich nach einer Trainingseinheit mit den Füchsen und wir mussten ausweichen irgendwo nach Wilmersdorf in die Kunostraße. Und ich stand danach in der Halle nach dieser Trainingseinheit und wusste einfach, es fiel mir so wie Schuppen von den Augen, ich werde kein Leistungssportler. So, und danach bin ich zu Bob gegangen und habe dem das halt gesagt, und dann durfte ich mir 2 Wochen frei nehmen und wir haben danach nochmal geredet und meine Entscheidung war aber gefallen. So, und leicht ist sie mir nicht gefallen. Insofern habe ich mich jetzt aus dieser Erfahrung heraus gefragt, wie war das für dich? War das jetzt wirklich tatsächlich die Verletzung? War es dein Körper, der gesagt hat? Du hast ja auch in dem Zusammenhang in einem Interview gesagt, du bereust nichts. Sehe ich auch als ziemlich schwierig, jetzt irgendwas zu bereuen. Das würde im Nachhinein so den ganzen Werdegang so ein bisschen in Frage stellen. Was würdest du sagen? Was war da denn eine größere Herausforderung?
Boah, das sind ganz, ganz viele Themen, die wir hier noch besprechen können. Aber klar, also erstmal, um das einzuordnen, ich hatte eine relativ lange Leidensgeschichte, beziehungsweise viele Verletzungen, auch schwere dabei gewesen, und hatte jetzt mit meinem Knie lange zu tun und habe mir dann, obwohl es eigentlich dann auf dem Weg der Besserung war, beziehungsweise echt einen sehr, sehr guten Status quo hatte, wo ich wirklich auch voll trainieren konnte und einsatzfähig war, habe ich mir leider mein Knie wirklich komplett zerschossen und war dann, als ich mit den Ärzten telefoniert hatte, beziehungsweise mir das MRT angeguckt habe, war mir sofort klar, dass das auf dem Niveau nichts mehr wird. Und für mich war auch immer klar, dass für mich dann nichts mehr anderes als dieses Niveau, dass ich das will. Also für mich war klar, wenn das nicht geht, dann möchte ich nicht irgendwie noch in der dritten Liga spielen. Gar nicht despektierlich gemeint, aber einfach, weil mich das natürlich gereizt hat und ich das gewohnt bin und mich auch auf diesem allerhöchsten Niveau messen wollte. Dann war die Entscheidung zu treffen relativ nüchtern, muss ich sagen. Also das war wirklich eine absolut nüchterne Sache, sondern also da ging es gar nicht um Emotionen und das kam tatsächlich alles erst ein bisschen später. Für mich war eh klar, dass das ganze Thema nicht mehr 10 Jahre läuft mit dem Leistungssport und ich eh ein Mensch bin, der natürlich nach vorne blickt und auch sich so ein bisschen abseits davon versucht hat, immer irgendwie auch verschiedene Standbeine aufzubauen. Und von daher war das für mich schon klar, dass das irgendwann endet, aber natürlich nicht so. Und ich hatte dann das große Glück, dass meine Frau, ich glaube 1,5 Wochen später, unsere zweite Tochter auf die Welt gebracht hat. Das hat das ganze Thema erstmal so in den Hintergrund gerückt. Und ich hatte tatsächlich kaum Zeit, darüber nachzudenken, sondern war mit anderen Themen beschäftigt, die natürlich super schön waren. Nur irgendwann kommt der Alltag natürlich zurück und du beschäftigst dich damit. Und es waren dann so Momente, wo ich mit meiner Tochter im Bett lag und sie ins Bett gebracht habe, mit meiner größeren, ja, dann doch mal angefangen habe, so ein Tränchen zu verdrücken und so gemerkt habe, was dann doch alles fehlt, ne? Und ich kann sagen, also ich glaube, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du Profisportler bist, ob du Breitensportler bist, ob du das einmal oder zweimal die Woche nur machst. Das fällt dir immer schwer, also deshalb kann ich das auch bei dir total nachempfinden, weil du ja super viel Herz da reinsteckst und das mit ganz, ganz viel Leidenschaft machst und das ja im Endeffekt auch alles freiwillig ist, dass du irgendwie die Runden um den Platz läufst, also dazu zwingt dich ja im ersten Moment keiner. Aber das Thema ist natürlich irgendwann zu meinem Beruf geworden, deshalb ist natürlich für mich das irgendwann auch ein bisschen existenzieller geworden, das ganze Thema. Und das waren so Gedanken. Ich glaube, das ist dann nochmal ein Unterschied, wenn du tatsächlich noch was nebenher machst und das quasi nur als Hobby betreibst, dann fällst du ein bisschen anders, so will ich es mal ausdrücken.
Ja, voll, verstehe ich total. Lass uns über deinen Beruf reden, weil unerfolgreich warst du auf keinen Fall. Super Globe, EHF-Pokal, DHB-Pokal, über 120 Länderspiele, kommt das hin?
Bronze, ich glaube irgendwie knapp 130, ja.
Ja, ich habe auch 127 habe ich hier stehen, Bronze in Rio. Ich glaube, ich habe auch gerade noch irgendwas vergessen. Was mich total interessieren würde, wäre, wie haben diese Erfolge deine Sicht auf dich und auch deine Rolle im Sport geprägt? Und hast du auch vor allem während dieser Zeit eine Entwicklung im Handballsport festgestellt?
Ja, also ich kann ja mal hinten anfangen, eine Entwicklung auf jeden Fall. Also ich finde, der Handballsport ist auf jeden Fall hat sich gewandelt in den letzten 10, 15 Jahren. Also es ist deutlich schneller und weniger. Tatsächlich die Spielweise und auch die Anatomie, die ich mitbringe, die ist so ein bisschen von gestern und es ist mehr, da hat sich das schon so ein bisschen gewandelt. Deshalb ist es vielleicht auch nicht schlecht, dass es jetzt für mich in einer anderen Perspektive weitergeht. Die Sicht auf Erfolg hat sich für mich nie geändert. Für mich war immer der größte Ansporn. Das hat in der Jugend angefangen. Das war in den Trainingseinheiten so, das war im Spiel so. Man wollte natürlich mehr, man wollte sich selber auch verbessern und vor allem als Mannschaft besser werden. Ich glaube, sonst würde man auch keinen Mannschaftssport machen. Aber klar lernst du natürlich durch so einen Erfolg, was es bedeutet oder wie du merkst, wie schwer das ist und was für kleine Zahnräder zusammenpassen müssen, um wirklich auf dem Niveau den Unterschied machen zu können, ne? Das würde ich schon sagen.
Verstehe, also du bekommst so ein bisschen das Gefühl, was eigentlich alles da miteinander harmonieren muss, damit so eine Mannschaft letzten Endes wirklich das auf dem Platz abrufen kann, was sie abrufen kann. Finde ich sehr interessant.
Auf jeden Fall.
Du hattest gerade deine Töchter angesprochen, dein nächster Vollzeitjob, der dich jetzt vor allem wahrscheinlich mit der neuen Kleinen komplett in Anspruch nimmt. Ich komme noch mal einmal auf die eigene Erfahrung zurück und das kurz nach dem Ende bei den Füchsen für mich. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich danach Sachen nachzuholen habe. Ich weiß bis heute nicht so ganz, was ich damit meine. Also kein Scheiß, ich weiß wirklich nicht so ganz, was sich da in mir aufgestaut hat, weil es war jetzt irgendwie nicht Party machen und Drogen nehmen und sonst so wie. Das irgendwie, weiß ich nicht, das hat man in Berlin irgendwie eh zur Genüge um sich rum gehabt, so oder so. Ich hatte irgendwie dieses Gefühl, Erlebnisse nachholen zu müssen. Wirst du damit jetzt auch anfangen? Ich meine, du blickst jetzt noch auf 10 Jahre mehr Leistungssport zurück. Hast du das Gefühl, da ist dir irgendwas durch die Lappen gegangen?
Also ich habe ja den Satz tatsächlich ganz bewusst gesagt, dass ich wirklich nichts bereue. Und damit meine ich ja zum einen, dass du natürlich einen Körper hast, der jetzt nicht unbedingt eigentlich aussieht wie ein 30-Jähriger. Also wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich natürlich schon Probleme. Und das ist ganz klar auf den Leistungssport zurückzuführen. So ehrlich muss man sein. Aber man hat ja auch ganz, ganz viel erleben dürfen, was ich ohne den Leistungssport, und damit meine ich auch nicht nur den Spitzensport, sondern also nicht nur auf dem Niveau, was ich dann quasi die letzten 10 Jahre bei den Füchsen hatte, sondern auch im Jugendbereich, finde ich, hat man ganz, ganz viel lernen dürfen und sehen dürfen und erleben dürfen, was man sonst verpasst hätte. Deshalb sage ich, klar habe ich, also natürlich hast du super viel verpasst damals in der Jugend. Ich meine, du weißt es genauso wie ich. Wie oft haben wir trainiert? Du warst in der Schule, am Wochenende war ein Spiel. Also da war nicht viel Freizeit. Ich habe dann noch 600 Kilometer von meiner Familie hier im Internat gelebt. Bis ich meine Freundin oder jetzt Frau kennengelernt habe, war das teilweise auch dann sehr trostlos am Sonntag, allein im Internat zu sitzen. Aber deshalb würde ich sagen, klar hat man natürlich auf was verzichtet. Aber man hat auch auf der anderen Seite viel bekommen, was man sonst nicht erleben hätte dürfen. Und das, glaube ich, muss man sich trotzdem bewusst machen, um nicht in diese Phase zu kommen, okay, jetzt breche ich aus und muss erstmal komplett frei drehen. Also das, glaube ich, wird bei mir nicht passieren. Aber ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich habe jetzt, so Gott will, wird mein Opa nächsten Monat 90. Oder hoffe ich natürlich, genau. Und ich hätte das niemals erleben können, weil wir da spielen. Und jetzt werde ich das natürlich, dann werde ich nicht zum Spiel gehen und werde natürlich meinen Opa besuchen und mit ihm zusammen feiern und hoffentlich nochmal anstoßen. Und ich glaube, sowas, ne, das meinst du, dieses, dass du mal auch ein bisschen planbarer durchs Leben gehen kannst und nicht nur nach dem Trainingsplan lebst. Das ist auf der einen Seite was total Schönes, weil es dein Leben auch sehr strukturiert. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, dir ja auch ein paar Möglichkeiten nimmt, die jetzt erstmal banal klingen, aber ich habe das in den letzten 4 Monaten jetzt schon kennengelernt. Das ist teilweise auch echt schön.
Ja, das glaube ich total. Was mich total interessiert, du hast jetzt gerade vom Training und vom Trainingsalltag gesprochen. Das wird ja für dich und in den letzten Jahren deiner professionellen Karriere, bei den Füchsen zumindest, vor allem auch unter Trainer Jaron Sievert geschehen sein. Und Jaron ist ja tatsächlich alter Klassenkamerad von mir, alter Mannschaftskollege von uns beiden. Ich glaube immer noch, also mit Abstand der jüngste Bundesliga-Trainer, den wir hier überhaupt mal gesehen haben. Wie war das für dich, auf einmal auf der anderen Seite des Klemmbretts zu stehen und da so einen Mannschaftskollegen so eine Taktiktafel in der Hand halten zu sehen?
Eigentlich total spannend, weil ich meine, wir kannten uns ja gut oder kennen uns ja gut, aber natürlich, wie du gesagt hast, ja auch schon aus so einer früheren Vergangenheit bei den Füchsen aus einer ganz anderen Art und Weise. Und als ich das dann damals von Bob gehört hatte, war ich erstmal erstaunt und ein bisschen perplex, weil Jaron ja super jung war, als er in die Bundesliga gekommen ist. Und ich genau wusste, was auch auf ihn zukommt, weil das eine ist ja ein guter Trainer zu sein, aber du musst natürlich auch, ich sag mal jetzt bewusst, so einen Haufen wie so eine Profitruppe. Und das ist ja dann Sammelsurium an ganz, ganz vielen verschiedenen Charakteren, die unterschiedlich miteinander harmonieren und Bedürfnisse haben, aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. Zu handeln, ist, glaube ich, dann die viel größere Kunst. Und das war total spannend. Und wir hatten dann auch mal lange telefoniert und uns unterhalten. Und ich finde, er hat halt echt gute Schritte gemacht. Das hat man wirklich von Jahr zu Jahr sehen können, wie er auch mehr Selbstsicherheit bekommen hat, wie er sich auch diesen Status dann erarbeitet hat durch einfach eine Kompetenz, die er halt aufgezeigt hat. Und dass es dann im Endeffekt auch schön zu sehen ist, dass ein 40-jähriger Spieler genauso auch mit einem damals, weiß nicht, wie alt war er, 26 oder ja, ich glaube 26-jährigen Trainer klarkommt. Also eigentlich total schön, dass der Alter jetzt eigentlich nicht die primäre Rolle spielt.
Also du hattest schon das Gefühl, dass der auch von allen Spielern, egal welchen Alters, irgendwie angenommen wird als Autoritätsperson. Also er hat sich einfach durch sein Wissen, durch seine Fachkenntnis und durch die Expertise da seinen Platz erarbeitet.
Auf jeden Fall. Also würde ich auf jeden Fall so sagen.
Ja, finde ich absolut toll. Ich wünsche Jaron wirklich tatsächlich alles Gute weiterhin auf seinem Weg. Und was mich total interessieren würde, wäre, wie geht's jetzt eigentlich bei dir weiter? Also du hattest jetzt vorhin gesagt, du hast jetzt super viel Zeit für Familie und Freunde und kannst irgendwie Sachen nachholen, aber hast du irgendwie schon, weiß ich nicht, was los? Hast du Ausbildung gemacht? Hast du ein Studium? Wie sieht's aus?
Ja, also irgendwie sagt mir das jeder, du musst ja jetzt super viel Zeit haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, entweder mache ich das falsch oder irgendwie, wo ist die Zeit hin? Also ich meine, ich habe 2 Töchter zu Hause, die noch sehr klein sind. Da geht natürlich die meiste Zeit drauf, die man auch gerne verwendet, weil es ja eine total super schöne Zeit ist. Ich vor 3 Monaten operiert wurde an meinem Knie und jetzt halt eigentlich im Endeffekt fast jeden Tag Reha mache, um das halbwegs wieder hinzukriegen, dass ich da zumindest im Alltag relativ problemfrei leben kann. Das ist eigentlich so mein Hauptziel. Und ich hatte das Glück, würde ich sagen, dass ich mich immer aufraffen konnte und auch das von meinen Eltern mitgegeben bekommen habe, dass man quasi was daneben neben dem Sport machen soll, und habe halt studiert und schreibe gerade meine Bachelorarbeit. So, ich bin jetzt in den letzten Zügen. Ich muss, beziehungsweise ich muss mich noch hinsetzen und müsste jetzt mal meinen Allerwertesten hochkriegen und mich hier unten in meiner Kammer einschließen und tatsächlich mal anfangen. Aber sie ist angemeldet und ja, deshalb läuft jetzt auch die Uhr. Also so lange Zeit habe ich dann auch nicht mehr. Genau, und da strebe ich jetzt dann bald meinen Abschluss an und bin für alle Jobangebote offen, so will ich es mal sagen.
Okay, verstehe. Ja, Gartenlandschaftsbau wäre wahrscheinlich mit einem kaputten Knie, müssen wir mal gucken. Aber Maschinisten, gute Maschinisten kann man immer gebrauchen. Ne? Du weißt Bescheid, wenn das mit dem Bachelor nichts wird. Wir haben jetzt gegenseitig unsere Nummern.
Ja, ich hab's ja gerade eben, als wir kurz vorher gequatscht haben, schon gesagt, dass ich ja den Job als Gartenlandschaftsbauer extrem gut finde. Also macht mir persönlich, würde mir das, glaube ich, extrem viel Spaß machen. Ich glaube, es ist für meinen Körper wirklich nicht mehr machbar. Aber dadurch, dass wir seit 2 Jahren auch einen Garten haben und da im letzten Jahr besonders relativ viel gemacht haben selber, also von Bewässerung bis Beete anlegen etc. pipapo, bin ich natürlich auch auf deine Meinung mal gespannt. Also eigentlich musst du mal vorbeikommen und dir das mal als Profi angucken, was wir hier fabriziert haben. Vielleicht noch ein paar Tipps geben.
Ey, klar. Auf jeden Fall.
Aber grundsätzlich wird das wahrscheinlich eher ein Hobby bleiben und ich sehe mich dann doch eher wahrscheinlich irgendwo im Sport. Wie gesagt, wir haben ja auch schon mal mit den bei den Füchsen überlegt, ob das eine Option ist in einigen Jahren, wenn Bob dann wirklich aufhören sollte. Und man vielleicht da als Geschäftsführer oder Co-Geschäftsführer oder wie man das auch immer dann machen würde, vielleicht da mitarbeiten kann, weil ich glaube, grundsätzlich vom Sportverständnis und von der Identifikation gibt es wahrscheinlich wenige, die da so eine Vita haben. Und mein Plan ist tatsächlich jetzt in den nächsten 2-3 Jahren Erfahrung in der Wirtschaft zu sammeln und hoffe da jetzt bald einen Einstieg zu schaffen.
Okay, ja, das hört sich ja alles schon mal sehr gut an. Ich hatte jetzt schon irgendwie im Verdacht, dass du jetzt hier auf irgendwelche Verbandsposten abgeschoben wirst und ich weiß nicht, wann dann irgendwann nur noch irgendwelchen Auswahl-Turniergewinnern irgendwelche Medaillen umhängst oder so. Nein, da hätte ich dich auf jeden Fall.
Dafür bin ich, glaube ich, noch zu jung.
Ja, das finde ich auch gut. Du bist 29, korrekt, 95er Jahrgang. Ich bin ein Jahr älter als du. Ich so spannend finde, Kapitän der Nationalmannschaft warst du nicht. Da hast du mich richtig drauf hingewiesen. Aber bei den Füchsen warst du mal Kapitän.
Genau.
Hattest du das Gefühl, du hast da mit Jaron eine Art Allianz gebildet? Weil du warst ja dann auch einer der jüngeren Spieler im Kader und hattest durchaus, sagen wir mal, die Führungsstärke, um die Mannschaft dann in einem Spiel zusammenzuhalten. Hattest du da jemals das Gefühl, dass dein Alter irgendwie in Frage gestellt wird?
Mein Alter glaube ich nicht. Dadurch, dass ich tatsächlich ja schon lange bei den Füchsen war und auch im Endeffekt, als ich Kapitän wurde, ich weiß gar nicht, wie viel Saison das dann war, vielleicht auch schon meine 7. Profisaison oder so. Und ich glaube, ich ein ganz gutes Standing in der Liga hatte, was mir in dem ersten Jahr tatsächlich Probleme oder beziehungsweise was ein bisschen schwieriger war. Damals war ja Hans Lindberg bei uns Kapitän und ich habe quasi das Kapitänsamt von ihm so ein bisschen übernommen, obwohl er noch bei uns gespielt hatte. Und ist natürlich immer eine schwierige Situation. Ich meine, kannst du dir den immer vorstellen. Und Hans ist natürlich auch eine absolute Ikone und eine absolute Sprache auch der Mannschaft. Ich glaube, da mussten wir beide uns so ein bisschen rantasten, auch wenn das überhaupt nie was Persönliches war. Aber einfach die Rolle dann nochmal zu ändern, das war am Anfang nicht so leicht für mich und auch, glaube ich, für ihn. Da haben wir dann aber, finde ich, gut gemacht. Und ich hatte immer das Gefühl, quasi so ein bisschen das Bindeglied zu sein, wie man es ja auch sein sollte. Und wenn man hört, dass, keine Ahnung, irgendwie 1-2 Leute unzufrieden sind, dass man das dann versucht, auch erstmal intern zu klären und da vor allem die Stimmung natürlich hochzuhalten. Und über so eine Saison kann das auch ganz schön lange werden.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist es denn dann so als Kapitän, die Truppe bei Laune zu halten? Also machst du das, hast du das mit Musik gemacht? Hast du dich in der Kabine hingestellt und irgendwie großartige Reden geschwungen? Warst du eher so der Ritualmensch und habt ihr euch gegenseitig die ganze Zeit auf den Hintern gehauen? Was war irgendwie, hattest du da eine Geheimmethode, um deine Jungs richtig heiß zu machen?
Ja, mir ist es tatsächlich eigentlich bis heute immer schwieriger gefallen, wirklich so Reden zu halten. Ich bin da eigentlich nicht so der Typ für und kann das, wo Leute über mich sagen, du machst das eigentlich immer ganz gut, aber ich mag das nicht, in diese Situation zu kommen. Also ich habe es früher in der Schule schon gehasst, irgendwelche Referate vorzutragen oder so oder irgendwelche Hausarbeiten oder sowas. Aber natürlich musst du dich auch manchmal hinstellen und vor allem ist es natürlich immer einfach, das nach Musik zu machen. Das sieht das ja auch fast gar keinen, aber in schwierigen Situationen ist es natürlich schwer und wir hatten dann, ich glaube, in meinem zweiten Jahr war das, hatten wir tatsächlich so eine Situation, wo wir auch mehrere Spiele oder viele Spiele verloren haben, wo wir in so einer kleinen Krise waren, sogar über die Osterfeiertage zum Trainingslager gefahren sind, wo sich alle gefreut haben. Und da musst du natürlich auch mal was sagen. Du musst auch kritische Themen ansprechen. Wenn es Gruppenbildung gibt oder sowas, musst du versuchen, das natürlich aufzubrechen. Für mich war immer wichtig, als Vorbild voranzugehen. Ich finde, du kannst als Kapitän nicht locker lassen, sondern muss natürlich wirklich auch, sag mal, Vorzeige Mensch, aber auch Sportler sein. Also kann sich das eine predigen und das andere machen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Deshalb habe ich da versucht, natürlich auch immer irgendwie mit gutem Beispiel voranzugehen und das eher über meine Leistung auf dem Spiel dann quasi versucht. Und mir ist es tatsächlich auch immer einfacher gefallen, keine Ahnung, beim Spiel mal wirklich laut zu sein oder mal was zu sagen und in der Halle. Aber abseits war es für mich tatsächlich immer ein bisschen schwieriger.
Verstehe, du hast also quasi einen Rahmen gebraucht, in welchem du dann auch selbst irgendwie so aufgeputscht warst, dass du irgendwie das weitertragen konntest, so nach dem Motto. Also ne, den richtigen Rahmen für die richtige Ansprache gewählt. Sehr spannend. Zum Abschluss dieser ja doch relativ kurzen Folge, weil ich will dich auf jeden Fall auf keinen Fall von deinen Töchtern abhalten. Das klingt nämlich nach einem absolut super neuen Beruf, den du da angefangen hast. Es geht noch einmal um Herausforderungen und Highlights während deiner Karriere. Ich hatte ja vorhin schon die verschiedenen Cups und Pokale angesprochen, die du während deiner aktiven Zeit so ja erspielt hast. Was würdest du jetzt, nachdem du auch ein bisschen Abstand zum Ende deiner Karriere hast, was würdest du sagen, was waren die größten Herausforderungen, die du während dieser Zeit so mit dir rumgeschleppt hast?
Boah, ich glaube, die größten Herausforderungen, na klar, ist es zum einen der Einstieg gewesen. Ich muss sehen, damals war es eine relativ alte Mannschaft bei den Füchsen im Profikader und wenn du dann als junger Mensch dahin kommst und dann steht auf einmal ein Silvio Heinevetter da und Nico Romero und andere Topstars aus ihren Nationalmannschaften und du kommst da als kleiner Bubi irgendwie noch mit langem Haar, mit einer Locke und irgendwie so knapp 90 Kilo hin, da musst du dich erstmal beweisen. Also das war schon eine Herausforderung, da auch quasi gegenzuhalten, weil du wirst natürlich getestet als junger Spieler, keine Frage. Gerade die älteren Spieler wollen schon wissen, okay, können wir auf dem bauen oder nicht. Als du es dann geschafft hast und auch die gemerkt haben, dass man dich gebrauchen kann, dann wurde es halt richtig geil, muss man sagen. Da hat es halt total viel Spaß gemacht. Hat ja auch zu ganz vielen Leuten noch Kontakt. Was noch eine Herausforderung war, ist natürlich auch irgendwo dich zu halten, glaube ich. Dieses Thema, da kommen ja immer wieder Herausforderer, die deinen Platz wollen, dagegen zu halten und quasi sich auch selber immer zu challengen und zu sagen, okay, du stehst morgens auf, du ernährst dich gesund, du schläfst ordentlich, du machst alles dafür, damit das halt funktioniert. Das ist halt dann, glaube ich, die ganz große Challenge. Das hat über eine relativ lange Zeit, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Voll cool. Und welche Highlights hast du aus diesem Mindset mitgenommen, die, ja, also das Mindset, was dich jeden Morgen wieder aus dem Bett getrieben hat und dann halt doch zur Gurke und nicht zum Snickers hat greifen lassen?
Ja, ich habe auch mal einen Snickers gegessen.
ja, stimmt. Wenn der Hunger kommt, ne? Ja, ja.
Ja, genau. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich jeden Tag nur Salat gegessen hätte. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, für mich bleibt komplett unvergessen zum einen die Weltmeisterschaft im eigenen Land, die Erlebnisse da und auch die Bilder, die man da noch im Kopf hat. Dann die zwei Olympischen Spiele werde ich auch nie vergessen und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich das mitmachen durfte und sogar eine Medaille hier zu Hause liegen habe. Aber ich kann eine kleine Anekdote noch mitgeben und das fasst es eigentlich richtig gut zusammen. Wir saßen in Tokio nach dem verlorenen Achtelfinale war das da, glaube ich, Viertelfinale gegen die Ägypter, wo wir echt unser schlechtestes Spiel gemacht haben und alle damit gerechnet haben, wir kommen felsenfest weiter. Das war schon alles geplant eigentlich. Total enttäuscht natürlich. Und dann, wir hatten so eine Sechser-WG im Endeffekt mit drei kleinen Zimmern. Ich war mit Finn Lemke auf dem Zimmer. Wir sitzen, hat er so gesagt, Jungs, kommt mal alle zusammen. Das war eine absolut geile Zeit gewesen. Und hat dann quasi aufgestanden und hat eine Rede gehalten und hat gesagt, wisst ihr was, das waren mit die schönsten 4 Wochen meines Lebens. Wir hatten so viel Spaß, wir haben so geile Sachen erlebt, wir haben gefightet, wir haben hart trainiert, wir haben alles gemacht. Es ist nicht der Erfolg, den wir wollten, keine Frage. Aber das hier, was wir erlebt haben, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt, weil das Thema ist ja nicht immer nur die Erfolge. Und ich meine, die Dänen sind jetzt viermal Weltmeister geworden. Das ist unfassbar. Das ist richtig geil. Aber das ist nur das, die Oberflächlichkeit so ein bisschen, ne? Die Oberfläche, an der du kratzt. Und ich glaube, diese Busfahrten, das, was du miteinander im Training hast, das ist das, was, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch mir am meisten wehtut und mir am meisten fehlt. Das ist jetzt nicht unbedingt zu spielen und Erfolg zu haben, sondern wirklich dieses Miteinander. Weil im Endeffekt ist es Mannschaftssport. Du bist mit, keine Ahnung, 16 Jungs in der Kabine. Und ob das jetzt in der Bezirksliga ist oder in der Bundesliga, du machst da auch einen Witz, du machst auch ein bisschen Mist. Das sind irgendwie dann doch alles Jungs, auch wenn es irgendwie die Hälfte davon Familienväter sind. Das zeichnet es auch.
Ja, das kann ich voll verstehen. Das war echt, da sind mir auch das eine oder andere Mal so ein paar Tränchen in die Augenwinkel gerutscht, als ich irgendwie daran denken musste, was man eigentlich alles so in den Kabinen oder mit den Jungs im Kontext der Mannschaft so erleben durfte, auch schon während unserer jungen Jahre. Wirklich absolut abgefahren. Mensch, vielen, vielen Dank, Paul, für deine Zeit. Wir haben jetzt hier gut und gerne eine halbe Stunde miteinander geschnackt. Ich wünsche dir und deinen Töchtern und vor allem dir für deine Bachelorarbeit alles, alles Gute für den weiteren Weg. Ich hoffe, ihr da draußen vor den mobilen Endgeräten habt ein bisschen ja was erfahren können über den Nationalspieler Paul Drucks. Ja, und am Ende bleibt mir nur noch Danke zu sagen und dich zu verabschieden. Ciao, Paul.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Und allen noch, egal wo ihr seid, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bleibt gesund.
Genau, das mit dem Garten kriegen wir auch noch hin. Da produzieren wir dann Instagram-Content oder sowas. Alles klar.
Sehr gut.
Tschüssi.
Ein Podcast von Funke.